Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich war damals junger Betriebsratsvorsitzender und eines Tages kamen bei mir vier Frauen ins Büro und haben dann über Dinge berichtet von ihren Vorgesetzten, auch unter Tränen. Und die Dinge waren eben die, dass dieser Vorgesetzte, man kann es eigentlich so im Nachhinein sagen, absolute Machtausübung gelebt hat. Er hat dann die Beschäftigten zum Beispiel mit extrem mit Excel-Tabellen und Arbeit zugebombt, die gemacht werden musste. Und die Kollegen konnten das nicht mehr erfüllen.
Stefan Förster, der eigentlich anders heißt, ist Betriebsratsvorsitzender eines mittelständischen Unternehmens der Automobilbranche in Sachsen und noch nicht lange im Amt, als ihm die vier Kolleginnen von Mobbing durch einen Vorgesetzten berichten.
Und es gab dann eben auch noch diese Dinge im Raum, die dann so beschrieben worden sind, dass sich der Vorgesetzte auf den Schreibtisch von der Kollegin gesetzt hat, quasi vor ihr aufgetürmt hat und dann gesagt hat, es wird bis heute gemacht, ansonsten haben wir ein Problem oder sie können sich einen neuen Job suchen und teilweise dann auch mal Akten auf den Boden geschmissen haben oder auf den Schreibtisch geschmissen haben und das eben sehr einschüchternd gewirkt hat.
10 Jahre ist das jetzt her. Stefan Förster war damals der jüngste Betriebsratsvorsitzende in seiner Branche. Mit wenig Erfahrung, aber dem festen Willen, die Kolleginnen zu unterstützen und den Vorwürfen nachzugehen. Er rät ihnen zunächst, die Vorwürfe aufzuschreiben und weitere Vorfälle zu protokollieren.
Und ich habe natürlich dann auch diese simplen Fragen gestellt. Wie geht's denn dir Sonntagabend vor dem Montag, ne? Sehr, sehr schlecht. Konnten nachts nicht mehr richtig schlafen, haben davon geträumt, haben sich gefreut, wenn die Führungskraft nicht im Haus war.
Mobbing am Arbeitsplatz. Wenn der Job zum täglichen Spießrutenlauf wird. Ein Feature von Thilo Schmidt.
Mobbing am Arbeitsplatz passiert regelmäßig. 6,5% aller Arbeitnehmer leiden darunter. Das ist jeder 15. Betroffene reden darüber nicht gern. Und sie suchen oft erst dann Hilfe, wenn es zu spät ist, wenn schon psychische Krankheitssymptome auftreten. Zu lange fragen sie sich, vielleicht liegt es ja an mir, dass ich täglich für Fehler verantwortlich gemacht werde, dass ich systematisch ignoriert werde, dass mir diese oder jene Verantwortlichkeit entzogen wurde.
Also wenn wir in die Forschungsliteratur schauen, sehen wir wirklich eine ganze Bandbreite an Verhaltensweisen von psychischer Gewalt und natürlich auch aggressiven Verhalten. Und es kann auch durchaus auch zu körperlichen Verhalten kommen. Das gibt hier wirklich eine Bandbreite an Verhaltensweisen.
Margit Löbner ist Professorin für psychische Gesundheit in der Arbeitswelt am Universitätsklinikum Leipzig. Unter ihrer Leitung ist 2025 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales die repräsentative Studie Mobbing in der Arbeitswelt erschienen. Ein Versuch, ein Problem zu erfassen und zu vermessen, das zwar zu den gesellschaftlich viel Diskutierten zählt, über das aber letztlich wenig Verlässliches bekannt ist. Damit werden auch die Dimensionen klar. Wer ist besonders von Mobbing betroffen? Was sind die Folgen? Wie kann man gegensteuern? Und vor allem, was ist überhaupt Mobbing und was nicht? Ich werde gemobbt, ist schnell dahergesagt. In der Schule, in der Nachbarschaft, online und am Arbeitsplatz. Was Mobbing ist, ist juristisch nicht definiert. In Deutschland gibt es, wie in den meisten anderen Staaten, kein Mobbinggesetz. Obwohl Mobbing strafbare Handlungen wie Verleumdung oder Körperverletzung beinhalten kann, ist es kaum zu ahnden. Denn gemobbt wird oft subtil. Das macht es so schwierig.
Von Mobbing sprechen wir immer dann, wenn sozusagen über einen längeren Zeitraum wiederholt negative Verhaltensweisen gegenüber einer Person am Arbeitsplatz gezeigt werden, mit dem Ziel, sie quasi zu schikanieren, bloßzustellen. Das kann ganz verschiedene Verhaltensweisen quasi beinhalten, von dass nicht reagiert wird, wenn ich angesprochen werde oder dass ich ausgeschlossen werde von Teammeetings oder ich den Raum betrete und es herrscht erstmal Stille. Also es kann auch manchmal ganz subtil sein.
Betroffene berichten, dass Mobbing für sie nicht sofort als solches erkennbar ist. Oft beginnt es damit, dass ihnen Aufgaben und Verantwortlichkeiten entzogen werden. Das muss ja noch nichts heißen. Dann werden ihnen plötzlich andere, umfangreiche Aufträge erteilt, die sofort erledigt werden müssen, und es wird akribisch nach Fehlern gesucht. Oft merken Betroffene erst spät, dass die Schikanen ein systematisches Muster haben.
Das ist genau das, was es so schwierig macht, tatsächlich, weil es ja die eigenen Kollegen sind oder der eigene Vorgesetzte, der hier mit involviert ist. Und wenn ich da keine Anlaufstellen am Arbeitsplatz habe, wo ich mir Hilfe suchen kann, vielleicht macht es eben so schwierig, ja, manchmal auch die Situation aufzulösen. Und es gibt natürlich noch andere Personen, die das Mobbing vielleicht mitbekommen, die nicht direkt involviert sind, die aber vielleicht auch Sorge haben, wenn ich mich jetzt da einmische, bin ich vielleicht das nächste Ziel. Also am Ende betrifft es das ganze Team oder das ganze Arbeitsumfeld, wenn Mobbing passiert.
Wir wurden größer, mehr Mitarbeiter. Und es war klar, die einzelnen Funktionen der einzelnen Personen müssen jetzt professionalisiert werden. Das heißt, man musste gucken, wenn man sich neu aufstellt, wer macht jetzt was. Ich hatte einen Vertriebskollegen, da ist es noch nicht klar gewesen, dass man jetzt die Funktion neu aufteilt. Der war technischer als ich und es ist ein technischer Vertrieb gewesen, so dass er auf Dauer besser gepasst hat als ich. Aber er war nicht kollegial und hat nicht mit mir gemeinsam den projektorientierten Abgleich unserer Tätigkeiten gesucht, sondern der hat mich weggeboxt.
10 Jahre war Rainer Wilke bei seinem Unternehmen beschäftigt. Ein Start-up aus dem Bereich Elektromobilität. Jetzt sitzt er arbeitslos in einem Café. Er heißt eigentlich anders und auch seine Stimme möchte er nicht im Radio hören. Das Interview ist nachgesprochen.
Und deswegen gab's von Anfang an Streit, weil der nicht kommuniziert hat, sondern nur geblockt hat, wenn ich Verständigung gesucht habe. Und als das dann Konflikte gab, hat sich gezeigt, dass unser Geschäftsführer sich das sehr einfach machte und sagte, du bist auch schuld, Rainer. Wenn zwei sich streiten, sind immer beide schuld. Und da war ich entsetzt, weil ich fand, dass der andere letztendlich klärende Kommunikation vermieden hat.
Rainer Wilke ist Sozialwissenschaftler. Seine Aufgaben waren, aus Visionen Strategien zu entwickeln, um damit die Verkehrswende und das Unternehmen voranzubringen, zu vernetzen und zu vermarkten.
Ich habe gemerkt, dass da komische Widerstände und ein Mangel an Kooperation da war. Das war für mich ärgerlich, aber das würde ich jetzt noch nicht Mobbing nennen. Mobbing ging dann für mich da los, wo ich das erste Mal gehört habe von einer Kollegin, dass über mich schlecht geredet würde. Das war der Punkt, wo ich aus allen Wolken gefallen bin. Anstatt mit mir Probleme zu klären, haben sie auf einmal Geschichten über mich verbreitet, ohne dass ich das irgendwie mitgekriegt hätte. Und da habe ich gemerkt, scheiße, jetzt passiert etwas Ungutes gerade hier.
An der Gründung des Startups war Rainer Wilke selbst beteiligt, war dabei, wie es größer wurde. Jetzt merkt er, dass Kollegen, die alle, die meisten sehr lange, nach ihm ins Unternehmen kamen, ihn schikanieren.
Das gipfelte dann darin, dass auf einer Konferenz, auf der ich nicht war, Kollegen, die mit mir ein gutes Verhältnis hatten, sagten, Rainer, die und die Person, die hat gerade dermaßen auf der Konferenz, auch beim Investor, über dich gelästert. Wir wissen, das kann gar nicht sein, was sie alles erzählt hat. Ein anderes Mal hat diese Person beobachtet, wie ich einen Kollegen, der bestimmte Dinge von sich in einem Gemeinschaftsraum noch lagern durfte, ich musste mich darum kümmern, dass diese Dinge mal rauskamen, und habe mit ihm freundlich abgemacht oder ihn gefragt, ob er das runterbringen könnte in den Keller. Und da ist diese Frau, die ist am anderen Ende gestanden, die hat mich schon die ganze Zeit angeguckt und die ist dann explodiert und hat gesagt, ich soll den armen Kollegen in Ruhe lassen. Das heißt, ich habe für die irgendwie das Bild abgegeben, Kollegen zu tyrannisieren. Also die hat da irgendeinen Film geschoben.
Seinen damaligen Chef beschreibt er als sozialen und nachhaltigen Menschen. Dem fiel sogar auf, dass andere Kollegen Rainer Wilke mobben. Eingegriffen hat er nicht.
Was ich auch als Mobbing empfunden habe, war, als ich dann in den Raum reinkam, dass eine Gruppe dieser praxisnahen Kollegen mich da nur mit großen Augen angeguckt haben und sonst nicht viel gesagt haben. Und wenn ich gefragt habe, stimmt irgendwas nicht, habe ich keine Antwort bekommen. So dass ich nur gedacht habe, dann arbeiten wir offenbar nicht mehr zusammen. Dieses Totschweigen, jemanden wegschweigen, das fand ich dann ziemlich deutlich.
Nach 10 Jahren Betriebszugehörigkeit verlässt Rainer Wilke das Unternehmen per Aufhebungsvertrag. Im Grunde, sagt er, ist er entlassen worden. War Warum mobben Menschen eigentlich? Margit Lübner.
Das kann sein, dass man vielleicht ja, sich selber aufwertet, indem man jemand anders abwertet in dem Moment. Das kann manchmal aus einer Langeweile-Situation heraus entstehen. Es kann sein, dass ich mich vielleicht auch in meiner eigenen Arbeit bedroht fühle durch jemanden. Und ganz oft haben wir aber auch so ein Machtgefälle, also dass sozusagen Macht ausgeübt wird durch das Mobbing eines anderen.
Und es gibt auch Menschen, das muss man einfach mal sagen, die sind gerne böse. Und die haben eine Freude daran, andere zu traktieren. Und da muss der Arbeitgeber einen Stopp setzen.
Und warum werden andere gemobbt?
Was ich in der Zeit festgestellt habe, dass Menschen, die ihre Arbeit sehr ernst nehmen, sehr gewissenhaft sind, sehr, sehr liebevoll sind und unterstützend und hilfsbereit, öfter von diesen diskriminierenden Verhaltensweisen betroffen sind als andere, weil sie den Stopp vielleicht nicht früh genug setzen und das so abwehren können.
Brigitte Hansmeier-Hörning ist Mobbingberaterin bei der Gewerkschaft Verdi, Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Zusammen mit 9 anderen Ehrenamtlichen berät sie jährlich um die 100 Arbeitnehmer.
Eine junge Auszubildende in einer Arztpraxis hat das Problem, dass die für sie zuständigen Mitarbeiterinnen, das ist eine kleine Praxis, sie sozusagen den ganzen Tag über traktieren. Also sie fühlt sich traktiert, indem man ihr Dinge unterstellt, die sie falsch gemacht haben soll oder wo man ihr unterstellt, das müsste sie jetzt schon wissen, das kann sie aber noch gar nicht wissen, also dass sie, wenn sie da irgendwas sagt, auch keinerlei Unterstützung kriegt und die Chefin sich da raushält.
Brigitte Hansmeier-Hörning hat den Anspruch, sich immer auch in die Gegenseite hineinzudenken. Die Verdi-Mobbing-Beratung berät die Hilfesuchenden im vertraulichen Einzelgespräch, begleitet aber auf Wunsch auch das Gespräch zwischen den Konfliktparteien, um sich ein umfassendes Bild zu machen und um herauszufinden, geht es hier überhaupt um Mobbing?
Also das kann ich jetzt noch gar nicht feststellen, ob das jetzt genau Mobbing ist, weil in dieser Arztpraxis ich erfahren habe, dass das häufiger passiert ist mit Auszubildenden. Also das kann auch einfach sein, dass es eine Schikane-Strategie ist, aber diese Auszubildende kann nicht mehr schlafen und wird krank daran und ihre Arbeitsfähigkeit ist gestört und sie weiß nicht, ob sie da noch weiter arbeiten kann. Und das ist ja das Entscheidende, wo wir ansetzen.
Unbestritten ist, dass Mobbing zu Depressionen, Angstreaktionen und Erschöpfungszuständen führt. Arbeitnehmer stellen oft auf Dienst nach Vorschrift um, bis zur inneren Kündigung.
Mobbing macht auf jeden Fall, wenn es ein Mobbing ist, macht Mobbing krank. Man sagt ja schon, nach 6 Monaten, wo man in dieser aussichtslosen Situation ist, beginnen auch schon schwere Krankheitssymptome. Und da kann man sagen, das ist ein posttraumatisches Belastungssyndrom, das sind Depressionen, Burnout, das alles kann passieren. Das kostet den Krankenkassen und das kostet dem Unternehmen sehr, sehr viel Geld.
Wie viel genau? Dazu fehlen exakte Zahlen. Mobbing ist aber nicht nur für die Unternehmen teuer, sondern auch für die Allgemeinheit. Die Kosten für Medikamente, Therapien und Heilverfahren, Rehabilitation, Arbeits- und Erwerbsunfähigkeit belaufen sich nach Schätzungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes auf 15 bis 25 Milliarden Euro. Kosten, die die Gesellschaft tragen muss. Die aber auch entstehen, weil Unternehmen Beschäftigte in prekäre Arbeitsverhältnisse drängen.
Wenn ich die 30 Jahre zurückblicke, waren das am Anfang eher ältere Beschäftigte, die dann aber in der Falle waren, dass sie denken, wir müssen in diesem Unternehmen bleiben, weil ich finde nichts anderes mehr. Jetzt sind es aber eher jüngere Leute, junge Menschen, die in prekären Beschäftigungsverhältnissen sind. Also so Zeitverträge, also wo es auch sehr darum geht, wie sichere ich meine Zukunft in schwierigen Situationen. Und es sind erheblich mehr Menschen mit Migrationshintergrund.
Was Brigitte Hansmeier-Hörning nach 30 Jahren Mobbingberatung bilanziert, bestätigt die repräsentative Leipziger Mobbingstudie.
Da ist es besonders die Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren. Da sind es 11,4%, also mehr als jeder Zehnte quasi, der Mobbing erlebt hat im letzten halben Jahr. Das fanden wir ein ganz spannendes Ergebnis, nur mal um die Zahlen so in Relation zu sehen. Bei den Älteren sind es teilweise nur 3,2% gewesen. Also es war wirklich eine Gruppe, die hier hervorsticht. Wir sehen auch, dass unter den Mobbing-Betroffenen mehr Menschen sind mit Migrationshintergrund. Wir sehen auch mehr Menschen in Leih- oder Zeitarbeit, die hier betroffen sind. Also das deutet so ein bisschen darauf hin, dass es vielleicht eben auch prekärere Arbeitsverhältnisse vielleicht auch hier eine Rolle spielen. Und wir sehen auch Zusammenhänge zum sozioökonomischen Status. Also Menschen mit einem geringeren sozioökonomischen Status haben häufiger mit Mobbing-Erfahrungen zu tun als Menschen mit höherem sozioökonomischen Status.
Die am stärksten von Mobbing betroffene Branche: Bauwesen, Architektur, Vermessung und Gebäudetechnik. Für die Mobbing-Studie, die im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales entstanden ist, haben die Leipziger Wissenschaftler über 5000 Personen in Deutschland befragt. Dabei zeigte sich auch, Mobbing-Betroffene haben deutlich mehr Krankentage als ihre Kollegen. Oder das genaue Gegenteil, mehr Präsentismus, wie Margit Löbner es nennt. Sie gehen zur Arbeit, obwohl sie krank sind oder sich unwohl fühlen.
Und wir haben auch gefragt in der Studie, wie ist es denn mit dem Thema Prävention im Betrieb? Wie sieht es da aus? Und auch da sehen wir wirklich Unterschiede zwischen den Gruppen der Betroffenen und den Nicht-Betroffenen. Also das heißt, Betroffene sagen seltener, dass es eine Anlaufstelle im Betrieb oder im Unternehmen gibt oder sagen auch, dass die das Gefühl haben, dass man eher mit dem Problem alleine klarkommen muss. Also das hat schon auch was mit dem, sage ich jetzt mal, mit der Unternehmenskultur zu tun. Also inwiefern gibt es Ansprechpartner im Betrieb? Inwiefern kann ich das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen? Und gibt es Anlaufstellen für mich als Betroffener?
Im sächsischen Automobilunternehmen spricht der junge Betriebsratsvorsitzende Stefan Förster beim damaligen Geschäftsführer vor, nachdem sich die vier jungen Kolleginnen hilfesuchend an ihn gewandt haben, und berichtet von den Mobbingvorwürfen gegen ihren Vorgesetzten. Es gab mittlerweile weitere Vorfälle. Der Vorgesetzte soll vor Wut Gegenstände durch den Raum geworfen haben. Der Geschäftsführer hört sich die Vorwürfe an, wiegelt ab, schlägt vor, die betroffene Führungskraft zu coachen.
Wie alt war ich denn da? Ich glaube 26 oder 27 Jahre alt. Ja, ich saß dann erstmal in meinem Büro und ich habe da auch so ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl und dachte mir, das kann ja wohl nicht wahr sein, dieser Mensch hat hier nichts mehr zu suchen. Und was macht man da in so einer Situation? Man lässt sich auch erstmal beraten. Ich habe erstmal Gewerkschaft angerufen, IG Metall angerufen, ich habe Betriebsratskollegen angerufen, habe die Situation geschildert, die wir haben.
Förster sucht ein weiteres Mal das Gespräch mit dem Geschäftsführer. Diesmal im Beisein der vier betroffenen Kolleginnen.
Die sich da auch geöffnet haben unter Tränen, aber sehr fachlich, sachlich, ordentlich erzählt. Und der Augenblick, wo ich gesagt habe, okay, das war's für mich, ich merke, dass die Geschäftsführerin das lapidar anfassen möchte, war in den ersten 5 Minuten, wo unser Geschäftsführer die Einleitung gemacht hat und dann gesagt hat, aber einmal sage ich Ihnen, gekündigt wird diese Führungskraft nicht. So, und da dachte ich mir, okay, die Betroffenen haben noch nicht mal ihre Geschichte erzählt und er sagt von vornherein, gekündigt wird er nicht, worum sie auch erstmal gar nicht gingen. Aber da waren wir eigentlich alles klar und dann haben wir als Betriebsrat den Paragraf 104 gezogen, Betriebsverfassungsgesetz, Entfernung von betriebsstörender Beschäftigten.
Tatsächlich können Betriebsräte mit Paragraf 104 des Betriebsverfassungsgesetzes rechtlich gegen Mobber vorgehen und sogar beim Arbeitgeber deren Kündigung gerichtlich durchsetzen.
Hat ein Arbeitnehmer durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 Absatz 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigungen, den Betriebsfrieden wiederholt ernstlich gestört, so kann der Betriebsrat vom Arbeitgeber die Entlassung oder Versetzung verlangen.
Betriebsstörend sind demnach Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung, rassistische oder sexistische Handlungen und Mobbing. Betriebsratsvorsitzender Stefan Förster verlangte bei Gericht die Kündigung des mobbenden Abteilungsleiters nach § 104 Betriebsverfassungsgesetz.
Die Zeit bis zum Gerichtsverfahren war auch sehr schwer, muss man wirklich sagen. Also selbst der Geschäftsführer hat sich da unwürdig gezeigt gegenüber den Beschäftigten, ist dann zum Büro reingegangen, hat dann zu den Frauen gesagt, ich weiß gar nicht, was das hier soll und das stimmt doch alles nicht. Also sie haben auch dann wegen den Geschäftsführer selbst, ich sag mal, Tränen vergossen und das war für mich damals schon eine krasse Zeit.
Mobbing ist in Deutschland nicht juristisch definiert. und dass es kein Anti-Mobbing-Gesetz gibt, wird seit Jahren beklagt. Dennoch kann man juristisch gegen Mobbing vorgehen, wenn es auch mühsam ist. Denn nicht nur das Beispiel des Betriebsratschefs aus Sachsen zeigt, auch auf der vorhandenen gesetzlichen Grundlage lässt sich etwas gegen Mobbing am Arbeitsplatz tun.
Dann gibt es zum Beispiel Unternehmen, ich sag mal die Berliner Stadtreinigung, die sich da unglaublich gut ins Zeug gelegt hat und die haben Strukturen wirklich sehr gut verändern können. Da ist auch nicht alles jetzt Gold, was glänzt, aber sie haben strukturell sehr, sehr, sehr viel verändert und das wirkt sich dann auch aus. Und dann merke ich, aus der BSR kommen keine Leute mehr zu uns.
Auch in Krankenhäusern tut sich etwas. Lange Zeit ein extrem hierarchisches Arbeitsumfeld.
Und da sind mir noch so ein paar Zitate hängen geblieben. Unter anderem, dass der Oberarzt uns erzählt hat, das ist eben im Krankenhaus so, dass über dem Chefarzt nur der liebe Gott und der blaue Himmel ist.
Es gab auch in manchen Chefetagen den bösen Spruch, Mobbing-Seminar, das brauchen wir nicht, das können wir schon.
Gemeinsam mit ihrem Kollegen Martin Resch hat die Arbeitspsychologin Susanne Roscher vor einigen Jahren begonnen, im Auftrag der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege die Mobbing-Situation in Krankenhäusern zu untersuchen. Dazu haben die beiden Arbeitspsychologen erst einmal evaluiert. Also in Krankenhäusern nachgefragt, ob Mobbing vorkommt und was dagegen getan wird. Die Ergebnisse waren irritierend.
Zum Beispiel, dass man uns beschrieben hat, dass wenn der Assistenzarzt die Infusion vergeigt, dann wird der so rund gemacht, dass der 3 Nächte nicht schläft, weil der macht das dann nie wieder. Und man war davon überzeugt, dass das richtig ist. So nach dem Motto, sonst lernt er das nicht.
Also das heißt wirklich, die haben gesagt, ist doch nicht so schlimm, wenn da gemobbt wird, Hauptsache die Arbeit läuft. Und das war natürlich eine schwierige Arbeit, in solchen Häusern dann auch Stück für Stück mehr Problembewusstsein zu entwickeln und sagen, dass das eigentlich die gesamten Abläufe stört und dass Mobbing wie ein Krebsgeschwür ist, das breitet sich immer mehr aus, wenn man nichts dagegen tut.
Roscher und Resch haben sich schließlich einige Krankenhäuser genauer angeschaut. Um Mobbing präventiv zu begegnen, wollten sie überhaupt erst einmal herausfinden, was der Nährboden für Mobbing ist.
Und das sind so Sachen wie, was für Kosten hat ein Täter zu erwarten? Also wenn jetzt der eine Assistenzarzt den anderen mobbt, was passiert dann in der Organisation? Wird das einfach geschehen lassen? Gucken alle Führungskräfte weg? Oder wird der ermahnt, wird der angesprochen, wird gesagt, das darf hier nicht passieren, das ist ein unerwünschtes Verhalten. Und diese wahrgenommenen Kosten zu erhöhen, ist zum Beispiel ein sinnvoller Ansatz, um Mobbing primär in der Entstehung zu verhindern.
Also es geht schon darum, dass man Wege schafft, dass deutlich wird, wenn sowas passiert, dass es sichtbar wird und dass dann gemeinsam gesagt wird oder zumindest von wichtigen Personen im Betrieb gesagt wird, das dulden wir hier nicht, das dürfen wir nicht dulden. Also diesen Prozess anzuschieben. Und dafür ist zum Beispiel eine Konfliktberatungsstelle ungeheuer wichtig, weil die kann ja solche Fälle dokumentieren und entweder anonym oder auch ad personam zu einer Person sagen, was geschieht hier eigentlich und warum darf das geschehen? Warum wird der Konflikt nicht gelöst, sondern wird der Mensch ausgegrenzt?
In einigen Krankenhäusern ist es Roscher und Resch gelungen, solche Konfliktberatungsstellen zu initiieren. Die wurden anfangs belächelt. Nach einigen Jahren jedoch wurden sie nicht nur akzeptiert, sie wurden sogar in Konfliktfällen von der Geschäftsleitung angerufen. Heute ist noch ein weiterer Faktor dazugekommen. Denn mittlerweile sind Krankenhäuser mit einem eklatanten Personalnotstand konfrontiert. Bei Ärzten wie bei Pflegekräften. Da wird der Betriebsfrieden zum Standortfaktor.
Es gab in unserer Untersuchung auch ein Krankenhaus, das wir dann nicht aufgenommen haben in die Gruppe. Und dann haben wir gehört, dass das so ist, wenn da jemand kündigt und er geht zum Arbeitsamt, dann sagen die gleich, alles in Ordnung, sie kriegen keine Sperre, weil wir wissen, wie die Bedingungen da sind. Ne? Also so, wir wissen, dass sie gekündigt haben, weil sie dort sehr schlecht behandelt oder gemobbt wurden. Und sowas spricht sich natürlich rum und irgendwann will da auch niemand mehr arbeiten. Also es ist auch ein Imageproblem, dass es wichtig ist, ein gutes Arbeitsklima zu haben. Und wenn in einem Bereich zu viele Mobbingfälle bekannt werden, dann leidet auch das Unternehmen darunter. Also es gibt durchaus immer Gründe, weshalb Unternehmen dann auch, obwohl sie das vielleicht eine Weile zugelassen haben, irgendwann sagen, jetzt muss aber sich was ändern. Ne?
Im sächsischen Mobbingfall kommt es zu einem Gütetermin, bei dem versucht wird, eine gütliche Einigung zu erzielen, um einen langwierigen Rechtsstreit zu vermeiden. Betriebsrat Stefan Förster und seine Anwältin sitzen dem mobbenden Abteilungsleiter sowie dem Geschäftsführer und deren Anwälten gegenüber. Es geht um § 104 Betriebsverfassungsgesetz, Entfernen betriebsstörender Arbeitnehmer. Zu einer Verständigung kommt es nicht.
Ja, wie geht es dann weiter auf Gericht? Dann gibt es eben keine Güter. Gibt es nicht. Sonst gibt es dann eben den Kammertermin. Und der Kammertermin, auch wieder psychologisch sehr schwer, der Kammertermin wurde eben erst 3 Monate später angesetzt. So, und die Führungskraft ist danach auf Arbeit gefahren und hat dann hier auf Arbeit erzählt, ich habe gewonnen.
Obwohl das nicht stimmt. Denn keine Einigung zwischen den Parteien heißt in diesem Fall lediglich, dass es zu einem Kammertermin, also einer Hauptverhandlung kommt, bei der ein Urteil gefällt wird.
Zum Kammertermin kam es aber nicht. Sondern wir hatten dann nochmal ein Gespräch mit der Geschäftsleitung gehabt. Und ich habe dann unmissverständlich klar gemacht, wenn es zum Kammertermin kommt, ich habe dann gesagt, hören Sie zu, ich ziehe das jetzt in die Öffentlichkeit rein. Das ist eine öffentliche Verhandlung, der Raum wird voll sein, das schwöre ich Ihnen. Und ich werde jetzt auch die Medien informieren, mit was ich hier als junger Betriebsratsvorsitzender zu kämpfen habe. Ich habe auch gesagt, hören Sie zu, da machen wir auch ein Seminar von der IG Metall raus. Es gibt nicht so oft Entfernung von Betriebsstörender mit einer Führungskraft. Der Raum wird voll sein, das schwöre ich Ihnen. Und daraufhin hat man sich von ihnen im beiderseitigen Einvernehmen getrennt. So. Schön an der Geschichte war, dass diese Trennung, also sein letzter Arbeitstag war eine Woche vor Heiligabend. Und die Kolleginnen haben es quasi kurz vor Heiligabend erst erfahren. War eigentlich ein schönes Weihnachtsgeschenk für die.
Stefan Förster vermutet, dass die Dachmarke des Unternehmens, ein Automobilkonzern, einen Imageschaden befürchtete und deshalb Druck auf die Geschäftsführung ausgeübt hat. Einige Jahre später, der Geschäftsführer war inzwischen ein anderer, wurde Stefan Förster erneut mit einem Mobbingvorfall konfrontiert.
Ich habe dann als Betriebsrat wieder meine Instrumente genutzt, haben dann eine psychologische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt mit einem Arbeitspsychologen. Und in dieser Gefährdungsbeurteilung sind dann tatsächlich Dinge hochgekommen. Ich habe schon gewusst, dass da was brodelt, aber was genau wusste ich nicht. Also wir hatten dann tatsächlich auch sexuelle Belästigung vorliegen.
Diese Führungskraft war innerhalb einer Woche entlassen. Fristlos.
Mobbing am Arbeitsplatz. Wenn der Job zum täglichen Spießrutenlauf wird. Ein Feature von Thilo Schmidt. Es sprachen Annika Mauer, Max Urlacher und Georg Scharek. Ton und Technik Peter Weinsheimer. Regie Susanne Schütz. Redaktion Ulrike Köppchen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2025.